Willkommen zum Börsenbrain, dem Anlegerpsychologie-Podcast. Ich bin Alexandra Weck.
Und ich bin Niklas Kreuz von Invios in Hamburg. 41 Jahre Börsenerfahrung, ehemaliger Banker und heute Gründer von Invios, dem Institut für Vermögenssicherung und Asset Management. Dazu auch Fondsadvisor und Spezialist für Behavior Finance. Ich helfe Ihnen zu verstehen, warum unser Gehirn beim Investieren oft unser größter Feind ist.
Und egal, ob Sie Ihr Portfolio selbst optimieren, professionell verwalten lassen oder einfach die Psychologie dahinter verstehen wollen, hier bekommen Sie die wissenschaftlich fundierten Antworten statt oberflächlicher Aktientipps.
Denn erfolgreiche Geldanlage hat weniger mit Marktprognosen zu tun als mit der richtigen Einstellung. Genau diese Psychologie analysieren wir heute wieder für Sie.
Also lassen Sie uns gemeinsam in die faszinierende Welt der Neurofinance eintauchen.
Kurzer Realitätscheck zwischendurch. Wir reden hier über Aktien und andere Investments. Wir haben auch keine Kristallkugel. Alles, was Sie hören, sind Gedanken und Perspektiven. Keine konkreten Kaufempfehlungen. Wer investiert, übernimmt Verantwortung und manchmal auch ein kleines Risiko. Und falls Sie dachten, das hier kommt mit Fischbrötchengarantie, leider nein. Invios macht das Ganze übrigens offiziell. Wir sind vertraglich gebundene Vermittler unter der Haftung der NFS-Netfonds Financial Service GmbH in Hamburg.
Herr Kreuz, guten Morgen. Heute ist der 10. April. Wir ordnen das heute deswegen bewusst ein, weil wir uns nochmal mit einem Thema beschäftigen wollen, was ja gerade die ganze Welt auch beschäftigt. Wir beschäftigen uns nämlich heute mit dem Iran-Krieg nochmal. Und zwar wollen wir da nochmal ein Update geben, mit natürlich nur unter dem Aspekt von dem, was bis heute passiert ist, was wir wissen. Das heißt, all die, die jetzt den Podcast dann ein paar Tage später hören, wir nehmen heute auf am 10. April. Und Herr Kreuz, vielleicht eine Sache ganz direkt vorweg. Müssen wir uns Sorgen machen, dass das Klopapier ausgeht? Weil gerade so in Deutschland, wir sind ja dafür bekannt, wenn es in die Krise geht, dann horten die Deutschen gerne Klopapier. Wie sieht's
und
da?
Nudeln.
Und Nudeln, genau. Wie sieht's da aktuell aus? Was sind die aktuellen Neuigkeiten und was bedeutet das vor allen Dingen später dann auch fürs Depot und für die Anleger?
Ja, also das, wenn Sie das hier schon wieder hören, dann ist das wahrscheinlich vermutlich auch schon wieder kalter Kaffee oder benutztes Klopapier. Aber nichtsdestotrotz wollen wir mal die Gesamtgemengelage so ein bisschen einordnen. Nachdem es doch relativ spitz auf Knopf kam, ich glaube auch, dass jeder seriöse Mensch da diese zynischen Aussprüche von Herrn Trump durchaus verunsichert hatten, dass man ganze Zivilisation auslöschen möchte und mit rüdester Straße wie Bastards eine Gegenpartei gedrängt wurde zu einer Öffnung der Straße von Hormuz, gab es dann Gott sei Dank ein Angebot von Seiten Islamabads, quasi ein Waffenstillstand über 14 Tage ganz kurzfristig anberaumt wurde. Das Treffen, es ist also heute Freitag, das Treffen wird gerade koordiniert oder einen großen Aufwand, etwa 10.000 Sicherheitsbeamte, Paramilitärs sollen das dann absichern. Dann finden die Gespräche in Pakistan statt, und zwar da zwischen dem Iran und den USA direkt. Vance wird dazu einfliegen und dann werden Rahmendaten besprochen, ob man innerhalb dieser Waffenruhe doch vielleicht zu einer Einigung kommt, bevor man dann nach dem Blick über diesen Abgrund, in diesen Abgrund da reingeschaut hat und sagt, nein, wir wollen hier keinen Flächenbrand, wir wollen jetzt hier nicht den gesamten Nahen Osten anzünden. Dann lass uns doch mal nochmal überlegen, zivilisiert, wie wir da die Kuh vom Eis bekommen. Es ist alles sehr unübersichtlich. Und nochmal Ihre Frage zu beantworten, keiner kann seriös momentan sagen, in welche Richtung das geht. Es ist, glaube ich, sehr gut, wenn man jetzt Pulver trocken hält. Da ist jetzt eine Anfangseuphorie da, dass zumindest es nicht in das Absolute eskaliert ist, nach dieser Kriegsrhetorik von Herrn Trump.
Ja, was das auch war ja wirklich, also... Sind Sie auch nachts wach geblieben, um zu wissen, wie es ausgeht? Oder?
Aus professionellen Gesichtspunkt musste ich das. Ich habe auch die gesamten Pressekonferenzen. Al Jazeera läuft parallel. Man macht sich schon Sorgen, wenn da ein Kriegsrhetorik auch einen Tag zuvor schon sich Bahn bricht, als die zwei Piloten da gefeiert wurden, die da dann aus der Kriegssituation aus dem Iran durch eine Nacht- und Nebelaktion dann auch quasi zurückgeholt wurden. Und dann der CIA-Chef Trump, Pete Hegseth Kriegsminister.
Für den Luftverkehr.
Für den Luftverkehr ständig. Und dann noch einer der Generäle und alle da in eine Kriegsrhetorik und in einem Kotau gegenüber Trump da auftreten, das macht einen dann schon auch unglaublich, da fehlen einem die Worte, also dass da diese so eine Unterwürfigkeit, Kriegshörigkeit entsteht, das ist sehr, sehr bedenklich. Man muss da wirklich auch mal immer wieder sich zurückholen und überlegen auf diesen Ebenen, wie viel Leid man damit auch schafft. Aber nichtsdestotrotz, also wir haben die Dinge für uns sekündlich wieder neu gelegt und das stand wirklich spitz auf Knopf. Es waren wenige Minuten eigentlich nur noch vor Ablauf des Ultimatums, als dann Trump sagte, er würde sich diese Waffenruhe vorgeschlagen von Pakistan, dass man durchaus mal überlegen könnte. Und Iran hat halt auch dazu gestimmt. Das ist eine sehr unübersichtliche Zeit und da ist nochmal Cash is King. Das ist ganz, ganz wichtig, momentan vermeintlich da in ein vielleicht auch fallendes Messer reinzugreifen, weil die Gesamtsituation so unübersichtlich ist und weil die Kollateralschäden, es laufen rund 20% des weltweiten Ölbedarfs durch diese Straße von Hormuz. Und das ist für die Weltwirtschaft auch mit den Lieferkettenproblematiken, ist ja nicht nur der Treibstoff an sich. Man sagt auch
Sie sagen da auch was ganz Spannendes gerade. Also ich meine, das betrifft uns natürlich irgendwo alle. Und ich habe auch gerade gestern mit einem Unternehmer gesprochen, auch im Logistikbereich. Und die haben auch gesagt, ja, unsere Kosten sind von X auf Y jetzt gestiegen, quasi auch in wenigen Wochen. Und das ist natürlich auch ein Risiko. Natürlich, man kann sich irgendwo auch immer ein bisschen hedgen, aber auch nicht, man kann ja auch nicht immer alles hedgen im Vorfeld. Und wenn dann natürlich Transportkosten so steigen, dann ist das natürlich auch schwierig, weil diese Preise werden natürlich auch bei den Verbrauchern ankommen. Wir sehen es natürlich in Deutschland. Ich meine, Deutschland ist ja Autoland. An der Zapfsäule sieht man es ja unmittelbar, immer sofort. Liegt natürlich auch ein bisschen an den Steuern. Also ich bin auch immer wieder erstaunt in der Schweiz. Also ich glaube, das gab es noch nie, dass Menschen zum günstiger tanken in die Schweiz gekommen sind. Aber das ist mittlerweile so, ne? Also es ist,
Ja, es hat viele, viele Effekte und das ist traurig, weil wir eigentlich weltwirtschaftlich auf einem guten Weg waren und es geht uns so ein bisschen die Zeit verloren. Wir haben ja nicht nur durch diesen erhöhten Preisdruck ja auch inflationäre Tendenzen wiederum, also Rückkopplungseffekte auf alles, weil Öl, wie gesagt, das Blut des Kreislaufes der Wirtschaft darstellt, beziehungsweise auch die Derivate. Und wenn man auch die aktuellen Nachrichten liest, die Lager sind teilweise sehr leer. Wir kommen ja aus einem relativ milden Winter, aber trotzdem sind die Lager leer. Kerosin scheint wohl innerhalb Europas durchaus auch in den nächsten nicht nur Wochen, sondern in wenigen Tagen teilweise zumindest knapper zu werden in EU-Staaten. Das sind schon Dinge und die Lieferketten, da staut sich so viel auf und die Infrastruktur teilweise in Kuwait, in Saudi-Arabien. Hier haben sie wieder gerade eine Nachricht geschickt, dass da 600.000 Barrel pro Tag, Sie überlegen, 20 Millionen Barrel waren es in etwa, die da durchlaufen. 600.000 fehlen da wieder, also auch in der Produktion. Diese Ölfelder werden entsprechend dicht gemacht. Die kann man nicht mit dem Schalter wieder anklicken, sondern werden versiegelt. Und dieses Hochfahren dieser Felder dauert dann auch wiederum. Viele Gasfelder, die Infrastruktur ist teilweise sehr zerstört. Eine der größten Gasfelder, die sich Kuwait mit Iran auch teilt. Die Einnahmen sind teilweise auch beschossen worden. Das sind schon Dinge und auch die Nebeneffekte dadurch. Helium wird knapper, das ist auch ein Abfallprodukt, quasi ein Derivat.
Wofür brauchen wir überall Helium in der Wirtschaft?
Zum Abkühlen, auch zur Produktion von Chips. Und das hat wiederum auch Ketteneffekte.
Also Sie meinen Computerchips oder?
Ja, natürlich. Also keine Chips von zum Essen, keine Kartoffelchips. Also gut. Darüber reden wir sowieso nie. Das ist ja reiner Konsum. Nein, ja. Es geht dabei um Computerchips. Und da auch ein großes Aluminiumwerk betroffen worden. Das sind Entsalzungsanlagen. Das ist alles sehr, sehr sensibel.
Ja, Wahnsinn, okay.
Das ist ein neuer Punkt, wo, glaube ich, viele nicht wissen, dass dieser Krieg in diesem Herzen durchaus im organischen Gedanken durchaus ein ganz funktionales Organ betrifft, was nicht ausfallen darf oder nicht zu lange ausfallen darf. Und momentan ist alles ausgesetzt. Es ist trotz des Stillstandes laufen statt der 130 Schiffe, die da pro Tag durchlaufen, 1 bis 5 Schiffe. Das heißt also nicht nur, oh Gott, es hat 5 durch, sondern da warten ja weitere 125 noch. Und das jeden Tag, und das summiert sich jetzt schon in der 7. Woche jetzt bald auf. Die nächste Woche ist die 7. Woche, in denen der Krieg dauert. Herr Trump sagte, das ist bis in wenigen Tagen geschafft.
Es ist ja
in
auch kein Wochen. Krieg, nicht länger Herr Kreutz. Es ist ja auch keiner offiziell, ne? Also ich möchte jetzt, wir wollen da vielleicht auch nicht zu viel auf diese Dinge eingehen, weil ich glaube, man könnte Episoden damit füllen, um sich die Frage zu stellen, warum macht er das? Was hat er sich vielleicht dabei gedacht? Welche anderen Ziele verfolgt er? Ich glaube, das werden wir eh nicht lösen können.
Schreiben Sie dieses Wort mit Denken. Ich glaube, bezogen auf bestimmte Politiker, setzt das aus und da sind Aufmerksamkeiten von 6 bis 9 Sekunden.
Ich glaube, was nochmal auch wichtig zu sagen ist, weil ich versetze mich jetzt auch nochmal so ein bisschen in den, ich sag mal, normalen Anleger auch hinein, der ja auch auf sein Depot angewiesen ist oder auf die Altersvorsorge und jetzt natürlich verständlicherweise auch nervös wird. Es gibt natürlich die einen, die einfach Angst haben und nervös werden. Und dann gibt es wahrscheinlich auch die anderen, die sagen, oh, ich könnte ja jetzt hier ein bisschen die Marktvolatilität nutzen und Chancen finden. Bevor ich Sie dazu nochmal dann jetzt Ihre Meinung oder Ihre professionelle Einschätzung abhole, dazu auch nochmal ein Gedanke von meiner Seite. Ich meine, wir haben es ja auch wieder gesehen, was im Vorfeld an der Börse gehandelt wurde in den USA. Also immer so rund um diese Announcements, was da alles getradet wird, was sich ja niemand erklären kann, außer es geht halt um, und natürlich wollen wir hier nichts unterstellen, mutmaßliche Insider-Trades. Das ist Sache natürlich der Behörden zu ermitteln. Aber ich glaube, das ist eine sehr gefährliche, unübersichtliche Lage, in der niemand von uns sehen kann, was passiert im Markt. Also wir können ja auch, man kann ja gar nichts mehr vorkalkulieren. Also sowohl für die sehr vorsichtigen Anleger, als auch für die, die jetzt Chancen wittern. Was würden Sie da sagen, wäre jetzt der Weg zum Gehen? Also nehmen wir mal die, die schon Depot und investiert sind und dann vielleicht die, die Cash liegen haben und noch nicht investiert sind.
Ja, also ich glaube, aus der Situation heraus mit den 41 Jahren, die ich ja schon diesen Zirkus ja auch mitbegleite und immer auch mit aus der Vogelperspektive teilweise, der teuerste Satz, den man, glaube ich, formulieren kann, diese Krise ist anders. Wir werden auch als Menschheit diese Krise überleben. Diese Krise ist in der Tat etwas anders, weil da wird relativ nah an einer sehr neuralgischen Stelle gezündelt. Das sollte unterblieben sein oder es sollte möglichst schnell wieder unterlassen werden. Für die Menschen, die jetzt investiert sind, ist, glaube ich, der Zeitpunkt, jetzt in Panik zu verkaufen, nicht gegeben. Generell nicht, wenn man einen langfristigen Anlagehorizont hat. Für die, die Cash sind, die können durchaus in Tranchen, aber bitte nochmal in Tranchen, ganz behutsam investieren, weil genau in solchen Volatilitäten, wo hohe Risiken sind, da sind halt auch große Chancen, dass man mal so ein Upside wie vorgestern, als es dann hieß, es kommt diese Waffenruhe für 14 Tage, dann machte der DAX auch 5% nach oben. Hat dann natürlich gestern wieder 1,5% verloren, spricht auch keiner darüber, aber im Grunde genommen sind wir in einer sehr unübersichtlichen Situation. Deshalb Panik ist da immer ganz schlecht, weil Panik aus Angst herrührt und das ist kein guter Berater. Im Grundsatz, Cash kostet Geld. Man kriegt zwar auch einen minimalen Beitrag, aber je länger man aus dem Markt raus ist, macht das unter Investitionsgesichtspunkten keinen Sinn, das in Cash zu halten, weil den Tiefpunkt erwischt man sowieso nicht. Und man verkauft auch nicht zum höchsten Punkt. Das gelingt auch uns Profis nicht. Davon kann man durchaus jetzt Abstand
also
nehmen.
Also denen das gelingt oder die sagen, dass es ihnen gelingt, da sollte man als gut informierter Anleger, was ja hoffentlich alle Podcast-Zuhörer und Zuhörerinnen sind, immer gleich skeptisch sein. Also wenn es sich zu gut anhört, dann lieber nochmal Sie fragen, bevor...
Es geht ja nicht um den Lucky Punch, es geht ja um eine kontinuierliche Outperformance.
Also wer zum Beispiel jetzt, für all die, die jetzt Sparpläne haben, würden Sie auch sagen, einfach weitersparen, ne? Einfach weitermachen.
Super Gelegenheit und die Welt nochmal wird nicht untergehen. Mhm. Aber es ist halt sehr, sehr unübersichtlich, weil es einfach zu viele Konfliktparteien gibt. Weil also selbst wenn sich USA mit Iran auf eine Waffenruhe einigen sollte, oder innerhalb dieser Waffenruhe auf eine wie auch immer geartete Situation einigen und die Iraner scheinen sehr konsistent, also ich verachte dieses Mullah-Regime, aber also weil es einfach unmenschlich ist, was man zumindest
ich glaube, da sind wir uns alle einig.
Mhm. Westlich besser hört, aber wie sie jetzt in dieser Kriegssituation sehr strategisch und sehr klar in der Kommunikation war, ganz anders, wie es in Amerika der Fall war. Also rein, raus in die Kartoffeln, aus den Kartoffeln wieder raus. Also man wusste nicht, wo man ist und das ist halt sehr, sehr schwer auch für einen Investor. Und das hat die Kapitalmärkte maximal verunsichert. Im Grundsatz ist aber eine weitere Konfliktpartei dabei, dass die Hisbollah und die Houthi-Miliz letzten Endes auch mit dazu zu zählen. Und Israel. Israel hat einen Mehrfrontenkrieg und selbst Israel ist auch nicht auf Spuren einer Linie. Man sieht es ja in der aktuellen Waffenruhe, dass sie entgegen der vereinbarten Waffenruhe der USA mit dem Iran sich nicht imstande sieht oder genötigt sieht, sondern sie bombardiert ja weiterhin den Libanon. Also von daher ist das eine hochkomplexe Situation, sehr spieltheoretisch. Wenn da nur einer ausschert aus der Situation,
verändert
dann
sich das ganze Schachfeld quasi.
Und das gesamte System halt in Unwucht und sucht ein neues Gleichgewicht. Das ist sehr, sehr komplex. Also Hut ab für die Vermittler, wenn da mit dem Herrn Witkoff und J.D. Vance von US-Seite, ohne dass man da gesichtsverlierend rausgehen möchte, weil die Iraner rein strategisch von den Mitteln, die sie in der Hand halten und trotz dieser Ressourcen, trotz dieser Bombardierung und dieser enorme Wille, der innerhalb dieses Systems steckt, zu überleben, dieses System will überleben. Für die Amerikaner, man merkt das ja immer wieder, da gibt es kein richtiges Ziel. Wenn man kein Ziel innerhalb des Krieges hat, dann kann man da strategisch gegenarbeiten bzw. Maßnahmen planen und jetzt arbeiten wir das ab und passen das an. Man weiß nicht, wo man hin will, dann kann man auch nicht verhandeln.
Das ist auch genau die Frage, weil ich habe mir das dann auch immer wieder nochmal angeschaut und ich komme einfach nicht darauf, logisch nachzuvollziehen, was ist das primäre Ziel. Ne? Das ist, glaube ich, genau wie Sie gerade gesagt haben.
Ich glaube, den Iran, und das ist auch ein jähes Ziel, es ist ein gutes Ziel, zumindest in die Lage zu versetzen, nicht eine Atomwaffe in der Hand zu haben, weil dann würden die Anrainerstaaten durchaus sehr viel mehr Angst besitzen, als sie es jetzt schon haben. Bloß bin ich sehr, sehr vorsichtig.
Das ist ja seit 30 Jahren das Thema. Also es heißt ja angeblich, ich meine, da gibt es ja auch Grafiken. Vielleicht finden wir noch mal eine, die wir dann einblenden können für alle, die das dann im Video schauen, wo es ja auch Grafiken gibt, wo man genau sieht, es kommen wieder News, Iran hat ein Atomprogramm fertig und das ist ja seit 30 Jahren geht das ja so hin und her. Also es ist ja nicht erst jetzt akut, ne? Also ich meine, ich habe das ja auch noch nicht 30 Jahre verfolgt, aber es ist deutlich länger schon ein Thema, auch in der Presse, in den Medien, als vielleicht auch junge Zuhörer das jetzt zum ersten Mal mitbekommen hören, ne?
Das stimmt, Frau Beck, aber das ist nur die eine Seite der Medaille. Mhm. Wenn wir einfach mal auch da nochmal es etwas öffnen und man muss sagen, wir werden natürlich auch gesteuert durch die Medien und es ganz neutral sieht. Ich habe damals Paul gesehen, wie er im Bezug auf den Irak Saddam Hussein unterstellt hatte, biologische Kampfstoffe herzustellen und dann haben sie vor der UN bestimmte Bilder gezeigt. Das war alles gefaked und das wusste auch Paul, als er es da vorlas. als Außenminister und damals war er, glaube ich, General, um diesen Krieg zu verteidigen und der Bush-Familie. Das haben wir damals nur teilweise geglaubt. Ja, damals hat Herr Schröder richtigerweise entschieden, wir werden uns nicht beteiligen und eine Allianz der Mutigen da oder der Geschlossenheit da sein. Und das ist auch gut, wie die Europäer sich aktuell aufstellen, weil es ist weder ein Verteidigungskrieg, wo die NATO einbezogen wäre, also Verteidigungsfall, ein Bündnisfall, und dass sie sich da nicht mit reinziehen lassen. Aber im Grundsatz ist ist das Kind eigentlich schon in den Brunnen gefallen. Und ich bin gespannt, wie sich es lösen wird. Es wird sich auf jeden Fall lösen. Aber ich glaube, es wird am Ende für die globale Wirtschaft belastender sein. Es werden ja schon Spiele durchgeführt, dass man sagt, ähnlich wie im Panama-Kanal, Suez-Kanal, würde man vielleicht eine Gebühr verlangen wollen. Das internationale Seegebiet, ich weiß nicht, wie man das da durchführen möchte. Mhm. Auch der Ölpreis wird weiterhin, wird jetzt erstmal eine lange Zeit meines Erachtens oberhalb der 85 US-Dollar je Barrel sich aufhalten. Und das ist natürlich auch für die Amerikaner, da bezahlen 4 US-Dollar pro Gallone, das ist schon auch ein kritischer Wert.
Ja.
Wir haben noch mal die Midterms, das heißt, da wird sich Trump einer massiven Gegenwehr und einer massiven Abwahl sich gegenüberstehen, obwohl oder auch wenn er versucht, da ein bisschen die Briefwahl noch ein bisschen einzudampfen und den Poststempel nicht mehr zu akzeptieren. Aber im Großen und Ganzen ist ihm, glaube ich, leider nur temporär immer wieder klar, dass das eine ziemliche Sackgasse ist. Also und am Ende werden Kollateralschäden sehr hoch sein, weil mit jedem Tag, wo dieser Kreislauf, der weltwirtschaftliche Kreislauf mit all diesen Gütertransporten, mit diesen Logistiken, mit Lieferkettenproblemen haben wir schon kennengelernt bei Covid-Zeiten. Das hat ein halbes Jahr gedauert, bis sich diese Schnur, diese Ketten, diese Fahrzeuge, die sich da ineinander verkeilt haben, quasi wieder auseinanderziehen und alle in einem Gleichschritt synchronisiert weiterlaufen.
Das war ja,
das ist ein großes Problem und das wirkt derzeit auch auf den Ölpreis, der kommt nämlich nicht runter. Ja, während die Aktienmärkte jetzt mal einen kurzen, ich würde mal sagen, einen Seufzer machen und einen Hoffnungsschub setzen, was auch richtig ist, aber der Ölpreis kommt nicht richtig runter. Er ist knapp unter 100 und hält sich da vehement fest.
Ja, ich habe ja, kann ich auch noch erinnern, damals, ich bin ja seitdem ich 18 Jahre alt bin, immer auf Toyota gefahren und habe ich ja auch jetzt noch. Und mein jetziges Auto, das stand zur Auslieferung aus im März 2020. Und ich habe extra damals im Lockdown, habe ich noch an den Toyota-Händler auch geschrieben. Und die haben gesagt, nein, es ist noch nie passiert, dass wir ein Auto nicht rechtzeitig, weil ich habe dann auch gesagt, so ja, aber ne, wie sieht es denn jetzt aus? Nee, ist noch nie vorgekommen. Und die haben dann irgendwie 2 Wochen später, haben die sich gemeldet und auch entschuldigt und haben gesagt, so Entschuldigung, Frau Weck, 3-4 Monate on top. Ne? Ich meine, es gibt viel schlimmere Sachen. Ich will da jetzt, das ist sehr, sehr hohes, also Klagen auf hohem Niveau. Und es geht natürlich hier auch um viele menschliche Schicksale. Das ist uns bewusst. Aber es ist ja eben auch ein Anleger-Podcast, Börsenpsychologie. Und genau das wollten wir heute ja dann auch nochmal in ein Licht setzen. Was sind jetzt die nächsten? Was erwarten Sie so für die nächsten Tage? Also nicht hinsichtlich der Kurse, weil Glaskugel haben wir alle keine. Aber was ist so Ihr Gedanke zu den nächsten Tagen?
Die Kurse werden sich dementsprechend entwickeln. Also,
es geht in, je nachdem, in beide Richtungen.
Also die Bond- und Aktienpreise werden steigen. Gold wird teilweise jetzt mit korrelieren und Öl wird fallen, wenn sich dann eine Entspannung ergibt, geopolitischer Art und vice versa. Das ist so der Zusammenhang. Wir werden durch den Preisdruck, durch den erhöhten Ölpreis definitiv inflationäre Tendenzen bekommen. Je länger diese Situation dauert, desto stärker wird der Impact sein. Wir haben es ja jetzt schon gesehen, dass wir innerhalb Europas in Deutschland 1,9 auf 2,7 in der Inflation, also über Zielwert der EZB, rübergehüpft sind. Das ist schon ein ordentlicher Schnaps aus der Pulle. Und wenn das weitergeht, dann wissen wir alle, werden die Zinsen erhöht. Und Zinserhöhungen in einem Stagflationsszenario, also mit inflationären Tendenzen, stagnierender Wirtschaft, schlechteste Szenario, was möglich ist, weil eine Zinserhöhung natürlich nicht den positiven Multiplikatorprozess anfeuern. Das heißt, die Wirtschaft wird eher abgedrosselt, die Kredite werden teurer, Unternehmen stellen weniger ein, Fremdkapital wird teurer, es wird weniger investiert. Das drückt auf die Arbeitszahlen. Und dann haben sie genau den negativen Effekt, das wiederum negativ auf den Konsum auswirkt. Das wiederum hat Rückkopplungseffekte auf die Wirtschaft. Die produziert weniger. Also Sie sehen, das ist ein negativer Prozess. Und wir haben halt innerhalb Europas und insbesondere in Deutschland ein Wachstumsproblem. Ja, wir haben auch ein Ausgabenproblem.
Wir haben auch ein Steuerproblem. Und das hat ja alles miteinander zu tun.
Exakt. Und das kommt jetzt zur Unzeit. Dieser Krieg kommt zur Unzeit, weil wir an einem neuralgischen Punkt ökonomisch, weltwirtschaftlich, weil wir gerade in einem Wachstumspfad waren und großen Auguren, also auch wirklich seriöse Institute, IWF zum Beispiel, der sagt, das wird um und bei 100 Basispunkte Minimum jetzt schon an Wirtschaftswachstum pro Jahr kosten und zwar mit den Folge, auch in den Folgejahren. Und jeder Tag zählt. Und politische Prozesse haben zwar kurze Beine auf die Börse gezogen, aber sie dauern sehr lang. Ja. Wenn ich mir überlege, dass da jetzt zwei Wochen wieder nur rumdiskutiert wird und am Ende wird irgendwie so ein weicher Kompromiss, so was Konsensuales rausgenommen, heißt es, wir haben jetzt weitere zwei Wochen Stillstand. Und wir sind schon über diesen V1, heißt es in der Flugzeugsprache, über diesen Point of No Return.
Also ja, jetzt muss ich kenne das. Ich war auch mal im Flugzeugsimulator und es gibt genau diesen Punkt, wo man sagen muss, jetzt kann man nur noch Vollschub geben und oder man kann noch auf die Bremse treten und wenn man den überschritten hat, dann ist genau, ja.
Mhm. Nicht mehr bremsen, sonst landet man im Acker.
Korrekt.
So, das heißt also, diese Lösung muss jetzt sehr zügig kommen, sonst haben wir ein etwas größeres Problem. Aber nochmal. Das Leben weiter. Wir werden auch durch diese Krise laufen. Ich bin hier generell kein Schwarzmaler. Ich bin ein Optimist. Der Optimismus
hat mich. Aber Sie sind auch Realist.
Weit getragen, von daher. Aber es ist momentan sicherlich eine sehr unübersichtliche und schwierige Situation. Ich glaube, als Anleger ist man gut beraten, wenn man langfristig investieren möchte, Sparpläne weiter durchlaufen lassen, behutsam, sehr behutsam jetzt in solche Marktschwächephasen.
Vielleicht eine Idee, wenn man jetzt vorher einen monatlichen Sparplan hat. Also viele Banken bieten das ja heute auch an, dass man auch wöchentlich könnte man so, wenn man sagt, okay, ich habe vorher 500 im Monat gehabt, dass man das auf so Wochen aufteilt. Wäre das auch vielleicht sonst jetzt eine gute Strategie für die?
Oder? Die monatlichen, einfach jetzt durch diese Phase vielleicht die monatlichen Beiträge erhöhen, wenn man es kann. Aber nochmal, es geht darum, das ist ja auch eine Anlage, das ist eine Investition, keine Spekulation. Diese monatlichen Beiträge, die muss man auch dann wirklich über mehrere Jahre gedanklich wegtun können. Und wir haben es ja gerade angesprochen, dass es vielleicht auch den einen oder anderen momentan bei erhöhten Kraftstoffpreisen und auch erhöhten Nahrungsmittelpreisen, das wird jetzt alles durchschlagen, vielleicht nicht möglich ist, noch seine Sparplanrate zu erhöhen. Deshalb Cash is King. Ich hatte es ja schon mal gesagt, Cash is King, weil in solchen unübersichtlichen Situationen ist die Geld halt, die federt ab, die hilft einem einfach diese temporäre Situation so ein bisschen auszuhalten.
Wenn jetzt doch jemand ganz unsicher ist, dann auf jeden Fall gerne auch Sie kontaktieren, oder?
Kollegen, Sie können uns über die üblichen Kontaktmöglichkeiten kontaktieren und invios.de ist die Internetseite, die dürfte jedem bekannt sein, aber letzten Endes auch über die üblichen Kanäle.
Super. Ja, Herr Kreutz, dann beobachten wir das auf jeden Fall jetzt nochmal weiter. Sollte sich nochmal markant etwas verändern, dann geben wir gerne wieder ein Update und wir hoffen, dass wir heute dem einen oder anderen nochmal vielleicht geholfen haben, die Ruhe zu bewahren oder bessere Entscheidungen zu treffen. Auf jeden Fall wie immer. Nicht einfach blind der Herde folgen, nicht in Panik geraten. Und ich glaube, da haben Sie heute nochmal das sehr gut eingeordnet. Und dann sind wir gespannt, wie es weitergeht. Und wir werden es auf jeden Fall weiter beobachten und schauen, was passiert.
Bleiben Sie entspannt.